dich, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist unter uns zu haben. Und ich bete, dass du zu unseren Herzen redest und dass du uns zeigst, was du uns sagen möchtest, was auf deinem Herzen ist. Weil alles, was von dir kommt, ist gut. Alles, was von dir fließt, fließt zu uns, damit es Gutes bringt. Dir geben wir die Ehre. Amen. Amen. Ihr Lieben, nach dem Motto, jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, finde ich toll, wenn wir das Lobpreisteam auch mal beklatschen, dass sie einen guten Dienst gemacht haben. Unsere Mittagspause ein bisschen versüßt haben mit dem Lobpreis. Es geht heute nochmal um ein Wort, das seht ihr oben, eine Ausfahrt, ich weiß gar nicht, wo in Deutschland die ist, in Richtung Großzügigkeit. Ich weiß nicht, was dieses Wort mit dir macht. Großzügig, ich liebe dieses Wort. Im Gegensatz zu kleinkariert. Großzügig ist für mich ein Zug zum Großen und das ist etwas, was ich liebe. Und ich habe heute Morgen über das Thema gesprochen, eben am Lernen zu geben. Oder die Freude am Geben zu lernen. Und jetzt geht es um eine Frage, oder genauer um zwei Fragen. Thematik bleibt Großzügigkeit. Die Frage, wohin mit all dem Segen? Oder besser gefragt, warum sind wir eigentlich so gesegnet? Hast du dich schon mal gefragt, warum es dir so gut geht? Hier sitzen einige, die sagen, wovon redet der? Mir geht's nicht gut. Aber hast du dich schon mal gefragt, warum wir in einem Land leben, wo es uns eigentlich so gut geht? Warum sind wir so gesegnet? Und wohin mit all dem Segen? Gerade im Lobpreis haben wir unglaubliche Dinge gesungen von einem großzügigen Gott, von einem Gott, der gerne gibt, von seiner Barmherzigkeit. Da kamen ganz viele Worte vor, dass Gott gut ist und dass Gott groß ist und dass er Gutes tut. Und auch wenn dir in deinem Leben im Augenblick, du denkst, auf mich passt das jetzt alles gar nicht zu, möchte ich dir trotzdem sagen, dass du zuhörst heute Morgen, nicht weil ich rede, sondern weil Gott zu dir reden möchte. Und es geht um eine ganz wichtige Thematik. Es geht heute Morgen um dich, auch um den, der neben dir sitzt, aber mehr um den, der auf deinem Stuhl sitzt. Es geht um Gott. Es geht um dein Leben. Es geht um Segen. Es geht um Geld. Es geht um Großzügigkeit. Es geht um sehr, sehr viel. Und auch wenn wir eine kleine Gruppe von Menschen hier nur sind, Sonntag, 8.7.2018, in der Mittagszeit, ist es eine Thematik, die dein Leben verändern kann. Es ist eine Thematik, die deine Familie verändern kann, die deine Stadt verändern kann, die dein Dorf, hätte ich gesagt, ist eine Stadt hier, ne? Glaube ich, ne? Ja, okay. Die auf jeden Fall deine Stadt hier verändern kann, die Deutschland verändern kann. Es geht wirklich um Umgang mit Großzügigkeit. Großzügigkeit zu leben. In der ersten Predigt haben wir davon gehört, dass wir einen großzügigen Gott haben. Das steht, glaube ich, fest. Wir haben keinen Gott, der nur kleinlich gibt, sondern einen Gott, der immer und immer wieder, wir haben einige Bibelverse gehört, du kannst dir die Predigt ja nochmal anschauen, viele Bibelverse zu diesem großzügigen Gott, der reichlich gibt, der gerne gibt und dem das auch noch Spaß macht zu geben. Ein Großzügiger gibt ja gerne und Gott macht das auch so. Und wir wollen uns ein Stückchen von ihm motivieren lassen und wir wollen ihn als Vorbild nehmen. Und sein Anliegen ist es, ich gebe gerne, aber ich möchte, dass meine Kinder verstehen, was sie mit all dem Segen machen sollen. Gott hat viele Kinder, die nie begriffen haben, warum sie so gesegnet sind, sondern die immer noch bedürftig sind, die immer noch sagen, ich brauche mehr, die immer noch unzufrieden auf andere gucken und sagen, der hat aber mehr, die sieht aber besser aus, der fährt aber ein besseres Auto und so weiter und so fort. Im Vergleich mit anderen schneiden wir in der Regel schlecht ab. Wenn ich mal irgendwann frei habe und durch einen Saturn oder durch so einen Mediamarkt gehe, dann habe ich immer das Gefühl, was habe ich ein Schrott zu Hause. Das ist, was ich da zu Hause stehen habe, da traut man sich ja gar nicht mehr auf die Straße zu stellen. Hier beim Saturn, so die neuen Sachen, dann sieht man die. Was war ich vor 3 Jahren begeistert, als mein neuer Flachbildschirm kam? Meine Frau hat mir eine 50er Größe erlaubt, damit das Wohnzimmer nicht ganz verunstaltet ist. Ach, und jetzt sehe ich so die herrlichen 65er und die 70er Größen und mit Ultra. Was habe ich einen Schrott zu Hause hin? Kennst du das Gefühl? Wenn man sich vergleicht mit anderen, dann hat man immer das Gefühl, ach, uns geht schlecht. Wer von uns ist reich? Super, so viele, hätte ich gar nicht erwartet. Eigentlich hätten alle aufzeigen müssen. Es kommt darauf an, mit wem man sich vergleicht. Wenn du an irgendeinen Milliardär oder irgendeinen, was weiß ich, denkst, dann sagst du, ich bin arm in der Kirchenmaus, ich habe gar nichts. Vergleichen wir uns mit anderen Menschen, die mit ganz, ganz wenig auskommen, die mit Plastiktüten in unser Land kommen, dann merken wir haben doch relativ viel. Und Gott ist es ein Anliegen, dass er sagt, hey, ich gebe euch gerne. Und dass ihr in so einem Land lebt, habt ihr nicht verdient. Keiner hat das verdient. Segen und Gnade haben wir nicht verdient. Es ist die Großzügigkeit Gottes. Aber er möchte, dass wir begreifen, dass wir ein Stückchen von ihm in die Verantwortung genommen werden. Wohin mit all dem Segen? Was sollen wir damit machen? Man kann wirklich immer nur an sich selbst denken. Ihr kennt vielleicht das Gebet, ich, meiner, mich, mir, Herr, segne uns vier. Das ist so, das kann man ein ganzes Leben lang denken. Immer geht es um mich. Aber die Bibel sagt auch, alles, was du zu einem Leben brauchst, was Gott gefällt, hat er dir bereits geschenkt. Alles. Du kannst immer noch mehr kriegen. Das ist nicht das Thema. Gott sagt nicht, also ich habe nichts mehr zu geben, ich bin bankrott. Das wird Gott nicht sagen. Aber er hat uns schon so viel geschenkt. Und die Frage ist, was machen wir mit diesem Segen? Öffnen wir unsere Hände und lassen es fließen? Oder sind wir so eine Art Tank, der immer nur gefüllt wird? Und der immer nur an sich denkt? Und der immer nur nimmt? Oder sind wir jemand, der gelernt hat, zu geben? Mit Haushaltschaft, mit Geld, Umgang mit Besitz und all den Segnungen, die Gott uns gibt, hat Gott sehr viel zu sagen in der Bibel. Man merkt, das liegt ihm richtig auf dem Herzen. Jemand hat herausgefunden, über 700 Stellen im Alten wie im Neuen Testament handeln von dem Thema Besitz, was Gott hineingegeben hat, was wir damit machen sollen, auch mit Geld und den richtigen Umgang. Über 2000 Verse. Und daran merkt man, das ist kein Randthema, dass man sagt, ja, da sagt die Bibel auch mal was zu. 2000 Verse, wo Gott sagt, hey, so und so darfst du damit umgehen. Weil Gott weiß, dieses ganze Thema Segen, ob ich jetzt Besitz nehme, ob ich Geld nehme, ob ich Gesundheit nehme, ob ich meine Gaben, meine Talente, alles das, was ich so habe, es hat die Chance, Gutes damit zu tun. Es hat aber auch die Chance, dass ich alles nur für mich selbst behalte. Geld, sagt man, ist neutral. Es gibt kein böses Geld und kein gutes Geld. Aber dahinter steckt eine Macht. Ich kann mit Geld unglaublich gute Dinge tun. Ich kann Menschen dienen. Ich kann super Dinge tun mit meinem Geld. Ich kann es investieren in unglaublich gute Dinge. Oder ich kann es immer auch für mich behalten. Ich kann habgierig sein mein ganzes Leben. Ich kann geizig sein. Die meisten Christen nennen das Sparsamkeit, aber Gott nennt das manchmal Geiz. Es guckt immer in unser Herz rein. Sparsamkeit ist gut, Geiz ist nicht gut. Und deshalb spricht Gott alle Gruppen von Menschen an. Er spricht zu den Armen, die sagen, ich habe ja nichts. Er spricht, wie sie mit ihrer Armut und was sie haben umgehen sollen. Gott spricht zu den Reichen, zu denen, die wirklich viel haben, die sich eigentlich keine Sorgen machen müssten. Die machen sich meistens Sorgen, aber eigentlich müssten sie das nicht. Und er spricht hinein, wie Reiche mit ihrem Geld umgehen sollen. Er spricht hinein in die Gruppe von Menschen, die unbedingt reich werden wollen. Die Bibel unterscheidet zwischen Reiche und reich werden wollen. die also alles auf diese Karte setzen und sagen, ich will reich werden. Da geht die meisten Warnung raus. Weil da kommt ganz, ganz viel Gier. Und da kommt ganz viel Habgier rein. Und das macht so viel kaputt, das hat so viele Beziehungen zerstört. Und dann spricht er zu all den Menschen wie uns und den Normalos. Wir würden wieder sagen, wir sind steinreich, wir sind auch nicht arm, also es ist okay, mir reicht's, also im guten Sinne. Und zu denen spricht er auch. Und ermutigt uns in Richtung Großzügigkeit. Ich segne dich, damit du großzügig geben kannst. Und ich habe das im ersten Gottesdienst schon gesagt, Großzügigkeit ist nicht eine Frage deines Kontostandes. Dass du sagst, ja, wenn ich viel Geld hätte, oh, dann würde ich geben. Also wenn ich mein Lotto gewinnen würde, ne, also ich würde ja. Du gewinnst meistens nicht. Es ist nicht die Frage des Kontostandes, sondern es ist eine Frage des Herzens. Zu mir kommen immer wieder Menschen, die sagen, ja Martin, das, die ganze Thematik hier so mit Zehnten und Großzügigkeit und so, kann ich mir alles nicht leisten. Falscher Zeitpunkt, kann ich mir nicht leisten. Wenn du wüsstest, wie es mir geht, ich kann auch von meiner Zeit nichts abgeben, ich bin so beschäftigt, ich habe keine Zeit für andere. Großzügigkeit hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch mit Zeit. Früher habe ich das so hingenommen. Heute habe ich ein bisschen gelernt und ich fordere Menschen raus. Und ich sage ihnen in der Regel, du kannst es dir nicht leisten, Gott nicht sein Teil zu geben. Du sagst es finanziell und ich sage es dir vom Geistlichen her. Wenn du unter den Segenstrom Gottes kommen willst, öffne deine Hände. Du kannst es dir nicht leisten, nur an dich zu denken, nur für dich da zu sein, auch deine Zeit mit keinem Menschen zu teilen. Ja, du weißt, dass viele in Not sind, aber du hast ja gar keine Zeit. Du kannst es dir nicht leisten, weil Großzügigkeit setzt etwas frei in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und wenn Gott sieht, dass einer seiner Kinder begriffen hat, wozu er gesegnet ist, warum wir so reich beschenkt sind, öffnet Gott seine Kammern und sagt, da will ich noch mehr investieren. Da will ich noch mehr hineingeben, damit er immer mehr geben kann. Weil ein Satz von Jesus, den Paulus einmal zitiert, geben ist immer seliger als nehmen. Wer gerne gibt, wird immer reicher. Und wer nur nimmt, hat zwar vielleicht immer mehr Geld auf dem Konto, aber die Bibel sagt, du wirst immer ärmer. Dein Herz wird immer kleiner. Dein Denken wird immer kleiner. Die Sorgenfalten werden immer größer. Du wirst immer bedrückter. Auch wenn dein Steuerberater sagen würde, sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen, läuft doch super. Du wirst merken, du wirst immer ärmer, immer kleinlicher, immer sparsamer, immer geiziger, aber auch immer habgieriger. Das sind geistliche Prozesse, die ablaufen. Aber ich will nicht im Negativen hinbleiben, sondern im Positiven. Wenn du entdeckst die Freude des Gebens, wenn du sagst, ich bin so gesegnet und ich möchte gerne von diesem Segen weitergeben, dann wirst du eine Ausnahme machen. Weißt du, in Deutschland ist eigentlich ein sehr gesegnetes Land, sehr wohlhabend, aber wir sind Weltmeister, nicht mehr im Fußball. Das hat sich herumgesprochen, dass wir raus sind. Wir sind Weltmeister im Nörgeln. Ja, noch sind wir Weltmeister, klar, ja, noch sind wir. Noch bis nächsten Sonntag. Aber wir bleiben eine Zeit lang noch Weltmeister im Nörgeln, Europameister in Unzufriedenheit. Wenn du mal mit Menschen sprichst, wie geht es? Die meisten Leute, sie klagen immer. Sie klagen, auch gerade jetzt über das Wetter. Es ist viel zu heiß draußen, ne? Fürchterlich. So ein blöder Sonnenschein. Kaum kommt morgen Regen, wow, wusste ich doch, heute kommt Regen, ausgerechnet heute. Also man hat immer wieder etwas zu sagen. Wenn wir lernen würden, und zu sagen, wir sind reich gesegnet und deshalb können wir viele Dinge weitergeben. Es gibt ein Mädchen, ich gucke mal gerade, ob ich das Bild drin habe, genau, das ist meine kleine Patentochter. mein kleines Patenkind, besser gesagt, auf den Philippinen. Rain Alia Yanga, 12 Jahre alt. In ihren Augen bin ich reich wie ein Krösus. Was ich mir alles leisten kann als Pastor, das glaubt sie nicht. Also was ich, alle meine Selbstverständlichkeiten, mit denen ich lebe, sind für sie einfach unvorstellbar, was ich für einen Luxus habe. Sie lebt in einem Land, wo viel, viel Armut ist. Und sie ist selber auch wirklich arm. Und sie wird unterstützt. Ich kann sie nur ein bisschen unterstützen, dass sie lernt und dass sie zur Schule gehen kann, dass sie was zu essen kriegt. Wenn sie wüsste, wenn ich zum Beispiel morgen tanken muss, dann gucke ich auf meinem Handy, welche Tankstelle im Augenblick mir das Benzin am günstigsten gibt. Und wenn ich da hinfahre und da stehen mehr als 2 Autos, ich hasse, wie die Pestschlange stehen, dann fahre ich halt zur nächsten. Ist für mich absolut kein Thema. Wenn ich zu meinem Lieblingsrestaurant nach Erkrath gehe, das ist nur eine kleine Stadt, da komme ich an 6 oder 7 anderen Restaurants auch vorbei, wo ich auch reingehen könnte, wo es auch lecker ist. Aber man hat ja so sein Lieblingsrestaurant. Das sind alles so Banalitäten, die unseren Reichtum aber zeigen, was wir haben. Letztens habe ich mir mal wieder ein paar Sachen gekauft und mein Schrank wurde, die Stange war so ein bisschen nicht mehr in der Waagerechten. Also habe ich gesagt, ich muss mal ein paar Sachen rausschmeißen. Und dann habe ich dann einfach mal so Zeit genommen und habe ganz viele Hemden rausgemacht. Und dann war da so ein ganzer Stapel Hemden. Dann habe ich die mal durchgezählt. Ich habe 5 Minuten aussortiert, das waren 25 Hemden. Ich wollte es nicht glauben. War mir nie aufgefallen. Ich habe immer einen Schrank voller nichts anzuziehen, aber 25 Hemden hatte ich da tatsächlich drin. Und dann habe ich durchgezählt, wie viel da noch hängen, wo ich noch nicht sicher war, ob ich sie weggebe. Da hingen noch mal 30. Und das ist nur, du sagst vielleicht, boah, so wenig Hemden hast du. Vielleicht sind es bei dir die Hosen oder die Schuhe. Wir leben in einem unglaublichen Luxus. Am Freitagmorgen war das, glaube ich, da wollte ich duschen und ich musste 3-mal die Duschtemperatur nachstellen. Ich habe so einen Hals gehabt. Das hat endlich funktioniert. Dinge, ein Luxusleben, was wir haben, das sind reich beschenkt. Und das ist, sie wird von all den Sachen nur träumen. Von all den Dingen, die für uns Banalität sind. Wir sind reich. Aber wir leben in einem Land, 35% unserer Bevölkerung, also weit unter 50%, geben überhaupt etwas ab. Spenden überhaupt etwas. 35%. Die meisten Menschen, die spenden, sind sehr reiche und sehr arme. Prozentual. Die geben nämlich 2% ihres Einkommens ab. Durchschnittlich. In Amerika sind das 1,5%. Da geben die Leute nur 1,5%, übrigens der Christen, geben Geld ab. Spenden irgendetwas. Es gibt so einen World Giving Index, wo man gucken kann, welches Land ist am großzügigsten gegenüber Armut in der Welt, wer gibt am meisten so im Verhältnis zum jeweiligen Einkommen. Da ist Deutschland an Nummer 21. Du sagst immerhin 21. Wir liegen hinter Turkmenistan, hinter Kenia, hinter Usbekistan und hinter Sri Lanka. Einige der Länder, wo wir sagen, das sind arme Länder, aber die geben im Verhältnis zu uns wesentlich mehr. Was machen wir mit all dem Reichtum? Was machen wir mit all diesen Dingen, an die wir uns auch so gewöhnt haben und wo wir auch schnell dann unzufrieden werden, sondern auch, vor 5 Jahren hat es mich noch begeistert, jetzt ödet es mich an. Ich möchte einen Text lesen aus Lukas 12, wo Jesus einmal eine besondere Frage gestellt wurde. Ich lese jetzt einfach mal den Text vor, vielleicht kannst du dann oben am Beamer den weitermachen. Dann kann ich mich jetzt aufs Vorlesen konzentrieren. Lukas 12, Vers 13, es gibt eine kleine Vorgeschichte zu diesem Text. Da heißt es, da rief einer aus der Menge, Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte, wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um solchen Dingen zu entscheiden? Und dann fuhr er fort, nehmt euch in Acht. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben, den Sinn des Lebens, wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Das ist so die Vorgeschichte der Geschichte, die jetzt gleich kommt. Der wahre Wert, Sinn des Lebens liegt nicht darin, was du besitzt, sondern du musst wissen, warum du es besitzt und wozu. Und dann kommt die Geschichte. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten. So viel, dass seine Scheunen die Erträge kaum fassen konnten. Da sagte er zu sich: Ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und noch größere bauen. Und auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und zu mir sagen: Mein Freund, du hast jetzt für Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm: Wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann alles bekommen? Jesus fährt fort: Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Eine sehr bekannte Geschichte, Preisfrage. Wie kommt es, dass Gott einen erfolgreichen Menschen, wahrscheinlich einen Kaufmann oder einen Landbesitzer, einen erfolgreichen Menschen, der es zu wirklich etwas gebracht hat, der ein Buch schreiben könnte, 6 Schritte zur 1. Million. Warum sagt Gott zu dem, du Idiot? Das Wort, das da steht, ist Idiotes. Kann man mit du dummer Mensch, du Narr, Luther übersetzt Narr, heißt aber auch einfach Idiot. Dummer Mensch. Warum sagt Gott ihm das? Heute Nacht ist dein letzter Zapfenstreich, Löffelabgabe. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Warum nennt Gott ihn dumm? Er ist kein dummer Mensch, weil er reich ist. Er ist kein dummer Mensch, weil er erfolgreich ist. Er ist kein dummer Mensch, weil er seinen Besitz vermehrt und anlegt. Das macht ihn nicht dumm. Der Mann wusste nicht, wohin mit all seinem Segen und warum er das alles bekommen hatte. Er wusste es nicht. Er dachte: Überfluss ist für mich. Ich baue größere Scheunen, ich sorge vor und jetzt kannst du sagen: Ha, setz dich hin, iss, genieß, tu dir Gutes. Noch ein Kamel, noch ein Auto, noch eine Kutsche. Und Gott sagt: Das ist dumm. Du hast so viel. Du hast so viel bekommen. Und du investierst es und du baust Scheunen, ist alles okay. Aber du hast nicht verstanden, warum du das alles hast. Nämlich, um es weiterzugeben. Um es zu teilen. Um es loszulassen. Und das war Gott immer wieder sein Anliegen. Schon seinem Volk im Alten Testament hat er gesagt: Ihr lieben Leute, ich bringe euch in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also ich bringe euch nicht irgendeine Wüste, wo ihr nur buddeln müsst, sondern das ist ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo wirklich Großzügigkeit Gottes reinkommt. Ich bringe euch in dieses Land, ich vertreibe die Feinde vor euch. Das ist das Land, was ich den Vätern versprochen habe. Aber ich möchte, dass ihr diese Großzügigkeit weitergebt. Zum Beispiel sagt Gott: Wenn du Sklaven hast, dann möchte ich, dass du nach 6 Jahren oder nach dem 7. Jahr diese Sklaven freigibst. Und ich möchte nicht nur, dass du sagst, so, ab morgen kannst du gehen, du brauchst nicht mehr arbeiten, ich hole mir neue, sondern du sollst sie entlassen, großzügig. Du sollst ihnen Geld geben, du sollst sie wirklich entlassen, weil ich so großzügig zu dir war. Oder er sagt den Ackerbesitzern: Wenn ihr eure Felder aberntet, wehe, ihr erntet sie bis zuletzt ab, also bis an den Weg und alles nochmal drüber fahren und nochmal drüber fahren, damit alles eingeerntet wird. Sondern lasst es großzügig stehen. Warum? Weil die armen Menschen kommen werden und sie werden auf eure Äcker gehen und sie werden Nachlese halten. Und ich will, dass ihr großzügig seid und dass ihr der Meter stehen lasst, dass sie wirklich voll einfahren. Und Gott sagt immer wieder: Weil ich dich so beschenkt habe, weil ich euch so reich gemacht habe, weil ich euch das alles gegeben habe, möchte ich, dass ihr eure Hände öffnet und eure Sklaven reich entlasst. Weil ihr seid reich aus Ägypten rausgekommen. Die Leute haben all ihren Reichtum da auf sie gelegt und nur gesagt, komm, haut bloß ab. Wir hatten genug von ihnen. Aber dafür hat Gott gesorgt. Und Gott sagt, du musst einfach wissen, ich bin großzügig, aber verstehe, warum du das weitergibst. Wer nur für sich selbst sorgt, wird besorgt. Der macht sich Sorgen. Aristoteles soll gesagt haben, ein reicher Mann ist oft ein armer Mann mit ganz viel Geld. Ein Reicher ist ein armer Mann mit ganz viel Geld. Er macht sich so viel Sorgen, er hat so viel. Und wenn ein Mensch versteht und sagt, ich gebe von meinem Reichtum. Ich habe heute Morgen gesagt, es geht nicht nur um Geld. Es geht auch um Zeit. Zeit ist auch ein kostbares Gut. Und ich finde es toll, wenn Menschen, wenn ich in einer Gemeinde sehe, die eigentlich sehr viel zu tun haben, Geschäftsleute, Manager, die überall rumreisen, wenn sie am Sonntag zum Beispiel Zeit investieren in der Kinderarbeit, Zeit investieren in der Küche, Zeit investieren im Kaffeedienst, Zeit investieren für die Gemeinde oder in der Diakonie, wenn Menschen andere Menschen besuchen. Alles das ist ein Stückchen Großzügigkeit und zu sagen, ich schenke dir ein Stück. Mal ist es Geld von meinem Besitz, mal ist es meine Zeit, mal ist es meine Kraft, mal ist es meine Intelligenz. Wir haben gerade jetzt eine Arbeit, am Donnerstag beginnen wir eine Arbeit, eine Mentorenarbeit in der Sandheide, das ist bei uns der soziale Brennpunkt, wo wir Kinder nehmen, die keinerlei Chancen haben, Migrantenkinder der zweiten und dritten Generation, die ihre Hauptschule nicht schaffen oder was auch immer. Und 10 Erwachsene, mit denen fangen wir an, sind Mentoren für 1,5 Jahre und nehmen diese Kinder, bauen eine Freundschaft auf, helfen diesen Kindern, verbringen Zeit mit diesen Kindern, lernen mit diesen Kindern und begleiten sie 1,5 Jahre bis zur nächsten Prüfung, bis zur nächsten Etappe. Ihr Lieben, das ist für mich Großzügigkeit. Und das sind Leute drunter, die haben wenig Zeit, aber die sagen, ich möchte in ein Kind investieren. In ein 13-jähriges Teenager, in einen 15-jährigen Jugendlichen, damit er seine Hauptschule oder seine Realschule schafft oder seinen Beruf schafft. Alles das ist, ich bin gesegnet und ich investiere in das Leben. Und ihr Lieben, da fließt so viel von zurück. Die Menschen, die da arbeiten, ja, manchmal ist es anstrengend, sagen, oh, ich hatte eigentlich gedacht. Aber wenn ich so die Zeugnisse höre, dass es heißt, mit einem Kind mal 2 Stunden sich hinzusetzen, zuzuhören, wertzuschätzen, mit ihm zu spielen, mit ihm zu lernen, mit ihm mal in die Stadt zu gehen, einfach zu nehmen und ein Mentor zu werden, das ist Großzügigkeit, nichts anderes. Und das kann jeder von uns tun. Noch einmal, es ist nicht eine Frage, ob du guckst, ob im Kontostand hast du genug da drauf. Du wirst wahrscheinlich nie genug haben. Sondern zu sagen, was kann ich tun, was kann ich von dem tun. Ich möchte euch kurz noch hineinnehmen in eine Situation von den Christen aus dem 2. Korintherbrief. Da schreibt Paulus über eine Gemeinde, die ihn fasziniert hat. Die großzügig waren und die großzügig ihr Vermögen gegeben haben. Ich lese mal vor aus 2. Korinther, Kapitel 8. Die Urgemeinde in Jerusalem war verarmt. Paulus hat die Gemeinden angeschrieben, hat gesagt, Leute, ich werde bald nach Jerusalem gehen. Ich will euer Geld, sammelt zusammen, legt zusammen. Und dann schreibt er etwas über eine Gemeinde. 2. Korinther 8. Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Jetzt hört gut zu. Obwohl sie selber schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich, Paulus, kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, also von ihrem Reichtum, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken, freiwillig. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnung sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Paulus beschreibt hier Christen in Mazedonien, wahrscheinlich war es Philippi und Kolosse, die hatten selber richtig schwere Zeit. Denen ging es nicht gut. Bedrängnisse, Verfolgung, Armut, wirtschaftliche Armut. Sie waren eigentlich völlige Einöde dort wirtschaftlich gesehen. Aber sie reißen sich ein Bein aus und sagen, wir wollen helfen. Trotz der Armut. Sie sagen nicht, wir müssen selber über die Runden kommen. Was gehen uns die Christen in Jerusalem an? Jeder ist seines Glückes Schmied. Sollen die selber so hin? Wir haben doch auch Not. Warum sammelt sie nicht für uns? Sondern sie bitten inständig, dürfen wir uns beteiligen? Wir können nicht viel geben. Dürfen wir uns beteiligen? Und sie gehen mit dieser inneren Haltung und sagen, bitte, bitte lass uns geben. Das ist eine Haltung von Christen. Das ist der Geist der Großzügigkeit. Ich möchte, ich muss, sondern ich möchte. Das geht alles über den Zehnten hinaus, sondern es sind alles Dinge, wo sie sagen, der Zehnte war sowieso alles für in den Tempel. Aber das war immer darüber hinaus, dass sie gesagt haben, da ist eine Not und die Not, die wollen wir lindern. Das ist der Spirit der Großzügigkeit. Ich möchte schließen mit einer Herausforderung. Ich habe noch ein paar Punkte hier drauf, aber die sind jetzt ein bisschen viel. Ich möchte dich fragen, wo stehst du im Augenblick auf der Stufe oder auf der Treppe der Großzügigkeit? Bist du schon einige Schritte gegangen? Wo stehst du im Augenblick? Manche Leute sind noch ganz unten in der ersten Stufe und sagen, ja, eigentlich hast du recht, ja, aber ich habe noch nicht damit angefangen und meine Frau will das auch nicht oder mein Mann will das auch nicht und so. Also wir sind so auf dieser Stufe unten und ich möchte den Mut machen, nicht gleich nach oben hin zu gucken und sagen, ich möchte jetzt auch ganz viel geben, sondern eine erste Stufe. Mal mit Gott darüber zu reden. Was hast du mir eigentlich anvertraut? Manche müssen sich auch mal Gedanken über ihren Zehnten machen. Mal nachrechnen. Ich habe vor einigen Wochen meiner Gemeinde das mal gesagt, ja, schon 2 Monate her, habe ich gesagt, nach Malachi 3, rechnet doch mal aus, einfach nur für euch, gebe ich Gott das, was ihm zusteht. Gott sagt, ja, prüft mich darin. Gebe ich Gott das eigentlich? Überleg mal, was du bekommst, monatlich, regelmäßig oder quartalsweise. Und davon mal 10% zu nehmen. Das ist ganz einfach, muss hinten einfach eine Null wegstreichen. Dann hast du 10%. Kann jeder rechnen. Und dann zu sagen, das wären 10%, das gehört eigentlich Gott. Kriegt er die? Oder kriegt er nur einen Teil davon? Kriegt er vielleicht gar nichts davon? Einfach nur mal so für sich zu sagen, auf welcher Stufe stehe ich? Habe ich begriffen, dass Gott mich segnet, damit ich geben kann? Oder denke ich immer noch, Gott müsste mich noch mehr segnen? Ich brauche erst noch dies, ich brauche erst noch jenes und dann würde ich wahrscheinlich. Gott sagt, prüf mich, ob ich nicht die Schleusen des Himmels über dir aufmache. Das Zweite, was ich meiner Gemeinde gesagt habe, mach doch mal 3 Monate, gib doch mal 3 Monate deinen Zehnten, was du da ausgerechnet hast. Einfach mal 3 Monate. Und nach 3 Monaten, schau mal nach, bist du jetzt ein armer Mensch? Dass du sagst, wenn ich das Geld noch hätte, dann könnte ich endlich leben? Oder würdest du sagen, es fehlt gar nicht? Und das führt mich zu dem letzten wichtigen, ganz wichtigen Punkt. Du kannst dein ganzes Leben lang auch über diese Thematik nachdenken und sagen, ja, was wäre, der Großzügige wird immer reicher. Stimmt das überhaupt? Du kannst diskutieren. Du kannst Meinungen dazu haben. Du wirst nicht einen einzigen Schritt erleben oder einen einzigen Schritt gehen, wenn du nicht gehst. Du bleibst im Diskutieren. Du bleibst im Debattieren. Du bleibst im Argumentieren. Aber erst wenn du gehst, das ist mit allen Dingen, die Gott gibt, genauso. Auch beim Thema Vergebung. Du kannst darüber diskutieren, ob du vergeben sollst. Erst wenn du vergibst, erlebst du, wie du frei wirst. Und erst wenn du anfängst zu geben, wirst du merken, dass eine Freude in dich hineinkommt. Ich habe wirklich noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, Martin, weißt du, ich bedauere so, dass ich so großzügig bin. Dass ich so eine Freude am Geben habe. Ich finde das sowas von doof. Sondern sage einfach, hey, das macht so viel Spaß. Das macht so viel Freude. Ich war vorgestern mit einem unserer Pastoren unterwegs und dann sagte er, wir haben so ein Buch zusammen gelesen. Und er sagte, hey, guck mal hier, mein Portemonnaie, da ist ein 50-Euro-Schein drin. Ich freue mich so drauf, wenn Gott mir zeigt, wem ich den schenken kann. Und wenn der weg ist, kommt ein neuer 50-Euro-Schein rein. Da hat mir Gott so einen Deal ausgemacht mit 50-Euro-Schein. Der hat nicht viel. Aber er hat mir gesagt, seitdem er angefangen hat zu geben, großzügig, sagt er, am Ende des Monats habe ich immer mehr als vorher. Er versteht das nicht. Aber wie er mir das so sagte, schau mal hier, ich freue mich so, wenn ich einem Menschen begegne und Gott sagt, da ist er, gib ihm das Geld. Und wenn du sowas dann erlebst, einem Menschen etwas gibst, womit er nicht rechnet, Zeit investierst, einen Besuch oder ihm Geld gibst, du wirst merken, der Segen fließt zu dir zurück. Der Segen fließt zu dir zurück. Noch eine Beispielgeschichte. Gestern sagte einer meiner, der andere Pastor, du, ich komme gerade von einem Krankenbesuch. Ein Mann, der wirklich absolute Schwierigkeiten, neue Lunge und ganz große Nöte hat. Und es war für ihn erstmal so ein Andrang mit ihm, da hinzugehen und Zeit zu investieren. Und weil er auch er ist so gesund, der Pastor, und er ist so krank. Dann kam er von dem Besuch und sagte Martin mit Tränen in den Augen, das war ein Besuch. Wir haben zusammen Abendmahl gefeiert. Und dann hat dieser Kranke Gott gedankt, dass er seine Atemnot am Kreuz trug und dass er so seine ganzen, was er so im Augenblick körperlich hat, am Kreuz getragen hat. Und so sagte mir mein Pastor, ich bin so beschenkt zurückgekommen. Ich habe da 2 Stunden bei ihm gesessen und ich war der Beschenkte. Ihr Lieben, Freude des Gebens ist ein, das solltest du dir antun, um zu merken, du wirst der Reiche sein. Du wirst der sein, der sagt, hätte ich das doch schon viel eher gemacht. Und alles das, was du gibst, alles das, was du investierst, wird Gott gebrauchen. Und ich darf dir eins sagen, du wirst einmal vor Gott stehen, am Ende der Tage wirst du vor Gott stehen und er wird dir zeigen, was er mit deiner Großzügigkeit gemacht hat, mit den Geldern, die du in die Mission gegeben hast, was in die Gemeinde geflossen ist, die Zeit, die du investiert hast in die Kinder, wo du hinterher dachtest, was hat das gebracht in der Sonntagsschule. Und Gott wird dir Menschen zeigen, was es gebracht hat, die Saat, die du gesät hast. Und ich glaube, du wirst da stehen mit Tränen in den Augen und sagen, wow, der Beschenkte bin ich. Lass uns darum beten, um einen Spirit in dieser Gemeinde, ein Spirit in Erkrath, in meiner Gemeinde, dass wir wirklich Weltmeister werden in Großzügigkeit, Weltmeister werden wirklich in einer Dankbarkeit und Zufriedenheit und zu sagen, hey, we are here to serve, wir sind hier, um zu dienen. Und das kannst du mit Zeit, mit Geld, mit allem Möglichen machen. Lass uns zusammen beten und aufstehen. Vater, wir glauben an dich, dem großen, allmächtigen Schöpfer, Himmels und der Erde. Wir glauben an einen großzügigen Gott, all deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Güte, alle deine Langmut, alles das, was du gibst. Wir sind nur deshalb hier, weil du deinen Sohn gegeben hast. Und dein Herz spricht die Sprache des Gebens. Du gibst und du gibst gerne. Und du möchtest, dass deine Kinder angesteckt werden. Dass wir uns einander beschenken. Dass wir nicht immer nur für uns sind, sondern füreinander leben. Und ich möchte dich bitten, Geist Gottes, dass du uns ermutigst und dass du uns stärkst und dass du uns diese Freude schenkst, dass du uns Menschen in den Weg schickst, auch in der kommenden Woche, vielleicht schon heute Nachmittag, wo ein gutes Wort, eine Stunde Telefonat oder ein etwas, was wir geben können, den Unterschied ausmacht. Ich möchte, dass diese Gemeinde eine Gemeinde der Großzügigkeit wird. Dass das hineinfließt in die Nachbarschaft, hineinfließt in unsere Familien, hineinfließt in all das, wo wir hineingestreut sind, wenn wir jetzt diesen Raum gleich verlassen werden. Darum bete ich in Jesu Namen.